Hallo, willkommen zu Tonspurwissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
Die obersten, also die reichsten 10% der Bevölkerung halten einen Anteil am gesamten Vermögen in Deutschland von etwa 2/3. Und die obersten 1% halten sogar 35% am gesamten Nettovermögen. Signalisiert also schon ein sehr hohes Ausmaß. Und in Deutschland ist gerade im internationalen Vergleich hier eins der Länder mit diesem ausgesprochen hohen Vermögensungleichheit.
Warum ist Ungleichheit schlimm? Fragen wir einen Experten, fragen wir Markus Grabka.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Bei Tonspur Wissen geht es ja jede Woche um ein neues Thema, immer mit neuen Gesprächspartnerinnen. Und für mich ist das ein ganz großes Glück, das ich gerne mit Ihnen und mit euch teile. Wenn es also Fragen und Anmerkungen oder eben auch Themenvorschläge gibt, immer her damit. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de oder ihr kommentiert das einfach auf eurem Podcast-Portal oder ihr lobt uns mal. Das ist auch ganz einfach und macht ganz große Freude. Danke. Im Bundestagswahlkampf spielt die Ungleichheit eine riesengroße Rolle. Die einen wollen mehr Erbschaft und endlich wieder Vermögen steuern. Das ist vor allem die politische Linke. Die anderen, die Liberalen und Konservativen, halten dagegen. Es geht immer um Ausgleich, um Motivation, es geht um Gerechtigkeit und um Fairness. Und ich frage mich immer, was taugen diese Argumente? Wer hat denn da wirklich recht? Wie schlimm ist Ungleichheit wirklich? Geht es dabei nur um Geld oder geht es in Wirklichkeit auch um Macht und Einfluss? Darüber rede ich jetzt mit Markus Grabka, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin zur Ungleichheit forscht. Hallo, Herr Grabka.
Ja, guten Tag, Frau Weinstein.
Herr Grabka, wir haben ja gerade Bundestagswahlkampf und da fordern Sozialdemokraten, die Grünen und die Linksparteien alle eine Vermögensteuer, Milliardärsabgaben und sowas ähnliches, damit am Ende die Ungleichheit bekämpft werden kann. Zu Recht?
Also die Motivation für vermögensbezogene Steuern kommt ja schlicht und einfach daher, dass wir in Deutschland ein sehr hohes Maß von Vermögensungleichheit haben. Und um das mal vielleicht in plakative Zahlen zu gießen, da ist es so, dass die obersten, also die reichsten 10% der Bevölkerung halten einen Anteil am gesamten Vermögen in Deutschland von etwa 2/3. Und die obersten 1% halten sogar 35% am gesamten Nettovermögen. Signalisiert also schon ein sehr hohes Ausmaß. Und in Deutschland ist gerade im internationalen Vergleich hier eins der Länder mit diesem ausgesprochen hohen Vermögensungleichheit.
Aber die Vermögensungleichheit ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, im letzten Sozialbericht, ist die ja in den letzten 10 Jahren gar nicht mehr gestiegen. Die ist ja, bleibt ja immer gleich.
Na, nicht gleich, aber es ist erstmal so vollkommen richtig, dass in dem Sozialbericht der Befund beschrieben wird, dass etwa mit den 3 vorhandenen Datenquellen, nämlich einmal vom Statistischen Bundesamt, einmal von der Deutschen Bundesbank und eben von unserem Hause, gibt es eben 5 Datenquellen zur Beschreibung der Vermögenssituation der privaten Haushalte. Und alle 3 Datenquellen weisen darauf hin, dass etwa seit 2008 die Vermögensungleichheit leicht rückläufig ist, aber eben wirklich nur leicht und das aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir hatten aber eine Phase von dem Grad nach der Wiedervereinigung bis etwa 2008, wo die Vermögensungleichheit durchaus nennenswert auch angestiegen ist. Zumindest jetzt in den letzten Jahren eine positive Tendenz. Man muss aber auch einschränkend anmerken, dass diese vorhandenen Datenquellen das übliche Problem haben, dass Multimillionäre und Milliardäre üblicherweise gar nicht enthalten sind. Die sind aber für die Beschreibung der Vermögensungleichheit natürlich relevant. Und wir, zumindest unser Haus, hat es geschafft, mal 2019 eine Zufallsstichprobe von vermögenden Personen in Deutschland zu ziehen und hat diese auch noch angereichert durch Angaben des Manager-Magazins. Das ist ja eine Publikation, wo halt regelmäßig die reichsten 500 oder reichsten 1000 Menschen in Deutschland mit ihrer Vermögenshöhe dargestellt werden. Und wenn man diese verschiedenen Datenquellen kombiniert, kommt man eben auf diese Aussage, der obersten 1% haben 35% am Gesamtvermögen. Aber wir haben leider damit derzeit keine Möglichkeit, Cent-Aussagen vorzunehmen, wenn man eben diese Milliardäre und Multimillionäre hinzunimmt.
Jetzt frage ich mich immer, warum ist denn Ungleichheit so schlecht, wenn man so das Gefühl hat, man könnte es auch zum Multimillionär bringen? Das kann doch auch unglaublich motivierend sein.
Ja, selbstverständlich wäre es umso schöner, vereinfacht gesprochen, dass der Vermögenskuchen in Deutschland größer wird. Also nicht, wie es häufig bei dieser Diskussion rund um die Einführung einer Vermögenssteuer faktisch ja der Fall wäre, dass man den Vermögenskuchen nur in kleinere Stücke verteilt, also aufschneidet und dann entsprechend verteilt. Nach meiner Ansicht nach sollte es auch sogar so sein, dass der Vermögenskuchen insgesamt vergrößert wird. Vor allen Dingen mit der Zielsetzung auf die untere Hälfte der Bevölkerung, weil besonders die würden davon profitieren, wenn sie ein kleines zusätzliches finanzielles Polster hätten. Das hat sich zum Beispiel auch gerade in der Corona-Pandemie gezeigt. Wir hatten ja mehr als 6 Millionen Menschen, die von Kurzarbeit betroffen waren. Und in manchen Fällen wurde das Kurzarbeitergeld auch von den Arbeitgebern ja durchaus aufgestockt, aber eben nicht immer. Und diese Menschen hatten dann Einkommensausfälle. Und das kann dann durchaus auch mal in der Größenordnung von mehreren 100 € sein, die dann pro Monat fehlen. Und wenn Sie im Mieterhaushalt sind, jetzt zum Beispiel wie wir halt hier in Berlin, dann kann ein Einkommensverlust von ein paar 100 € schon dazu führen, dass eben das Bezahlen einer Miete zu einer finanziellen Belastung wirkt. In dem Fall kann dann eben so ein finanzielles Polster, also im Fall von solchen außergewöhnlichen Krisen, kann ein finanzielles Polster helfen. Aber ein finanzielles Polster kann auch helfen, wenn ich mich zum Beispiel bewusst auch dazu entscheide, meinen Arbeitsplatz zu kündigen, um mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden oder wenn ich auch überlege, eine Immobilie jetzt vielleicht langfristig zu erwerben oder anderweitig Altersvorsorge zu betreiben.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Einkommen- und der Vermögensstatistik? Sie sagen ja eben, die Vermögensungleichheit ist in den letzten 15 Jahren leicht zurückgegangen, die Einkommensungleichheit aber nicht.
Da muss man genauer hinschauen, über welche Einkommen man jetzt zum Beispiel redet, ob man über die wichtigste Einkommenskomponente der Deutschen, nämlich die Löhne, spricht oder ob man die Haushaltsnettoeinkommen betrachtet. Und wenn wir jetzt erstmal die Löhne betrachten, also wir in unserem Hause machen das zum Beispiel anhand der vereinbarten Bruttostundenlöhne, da ist es so, dass die Lohnungleichheit in den letzten Jahren arg rückläufig sogar ist. Das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr bekannt. Das merkt man zum Beispiel auch an dem Ausmaß des Niedriglohnsektors. Das sind diejenigen Menschen, die weniger als 2/3 des mittleren Bruttostundenlohns zur Verfügung haben. Das ist ungefähr so etwas weniger als 13 € an Stundenlohn als Niedriglohnschwelle. Und es ist erfreulicherweise so, dass durch die Einführung als auch die mehrfache Anhebung des Mindestlohns wir im Hinblick auf den Niedriglohnsektor jetzt wieder auf einem Niveau sind wie Ende der 90er Jahre. Das ist deswegen wichtig, weil Ende der 90er Jahre wurde politisch die Entscheidung getroffen, den Niedriglohnsektor bewusst auszubauen, um die damals stark steigende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und wir wissen ja, die Arbeitslosigkeit ist stark rückläufig, schon seit 2005. Und eben durch diese Mindestlohnmaßnahmen hat es auch mit dazu beigetragen, dass wir eben wieder einen so niedrigen Niedriglohnsektor haben, wie wir vor über 25 Jahren.
Und was ist mit den Nettoeinkommen?
Die Haushaltsnettoeinkommen, da ist die Entwicklung etwas anders. Wichtig vielleicht erstmal bei der ganzen Thematik ist, dass die inflationsbereinigten Haushaltsnettoeinkommen sich in der langen Frist ausgesprochen positiv entwickelt haben. Also ich betrachte üblicherweise immer einen Zeitraum von zum Beispiel 1995 bis zum aktuellen Rand. Und da ist es so, dass die privaten Haushalte real im Durchschnitt 35% höhere Einkommen haben als noch eben zum Startjahr 1995. Also 35% mehr Güter und Dienstleistungen kann ich mir heute leisten als noch im Vergleich zu den 90er Jahren. Es ist natürlich wie üblich über die Verteilung unterschiedlich, dieses Ausmaß. Am oberen Rand sind die Zuwächse sogar bei fast 60%. In der Mitte immerhin, der übliche Mittelschicht hat noch Zuwächse von ungefähr 20-30%. Aber selbst am unteren Rand ist es so, dass nicht die Armen immer ärmer werden, sondern sie sind mehr oder weniger auf dem gleichen inflationsbereinigten Niveau wie noch vor über 25 Jahren oder fast 30 Jahren jetzt schon.
Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, weil es ja das im allgemeinen Empfinden eher anders ist, nicht? Im allgemeinen Empfinden ist eben so, dass man das Gefühl hat, die Leute, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Kann man das erklären, wie so eine falsche Wahrnehmung sich dann reinschleicht?
Naja, wenn es vor allem um die Inflationswirkung geht und die Wahrnehmung der Menschen, ist es halt so, dass negative Veränderungen viel stärker wahrgenommen werden als positive. Und gerade wenn ich eben Dinge des täglichen Bedarfs, wie eben Lebensmittel, die ich kaufe, da sehe ich ja tatsächlich jeder von uns, dass diese in den letzten Jahren deutlich teurer geworden sind. Und dadurch, dass ich auch bei jedem Einkauf immer wieder im Grunde aufs Neue darauf erinnert werde, dass ich gefühlt und auch real weniger Geld in der Tasche habe, weil die Preise bei den Lebensmitteln auch überproportional stark gestiegen sind, geht aber gleichzeitig die Information, dass ich in anderen Bereichen durchaus positive Entwicklungen habe. Nehmen wir jetzt mal die Strompreisentwicklung, die ist jetzt in den letzten Jahren ja wieder sehr positiv gewesen, nämlich den Höhepunkt 2022 haben wir längst wieder überschritten und die Strompreise sind jetzt wieder viel preiswerter geworden. Auch Versicherungsleistungen. Üblicherweise bekommt man so eine Stromrechnung oder auch die Versicherungsabrechnung immer nur einmal im Jahr. Da nimmt man die sozusagen zur Kenntnis. Hat sich mehr oder weniger kaum verändert oder ist sogar rückläufig. Und auch diese eher positiven Sachen oder die positiven Entwicklungen werden psychologisch gesehen nicht so als wichtig wahrgenommen und gehen dann unter.
Gucken wir nochmal auf die Vermögen und auf die Frage, wann eigentlich Veränderungen im Vermögen stattfinden und wie man das wahrnimmt. Welche Rolle spielen Immobilien?
Immobilien sind für die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre eine sehr wichtige Komponente gewesen, auch eine derjenigen, die dazu beigetragen haben, dass die Vermögensungleichheit insgesamt eher leicht rückläufig ist, weil durch die veränderte EZB-Zinspolitik, also nicht die ganz aktuelle, sondern die EZB-Zinspolitik der vergangenen 20 Jahre, die war dadurch geprägt, dass diese Zinsen von der EZB kontinuierlich abgesenkt wurden. Teilweise waren sie in manchen Zeiten sogar bei Null oder sogar leicht negativ. Das hat dazu geführt, dass das Geld, was auf dem Markt vorhanden war, sich in Richtung Immobilien vor allen Dingen seinen Weg gesucht hat. Und mit der Konsequenz, dass die Immobilienpreise stark gestiegen waren. Von gestiegenen Immobilienpreisen profitiert aber nicht nur der obere Rand der Verteilung, sondern tatsächlich die Breite der Bevölkerung. Weil es ist so, dass wir haben gerade in Deutschland das typische Phänomen, dass das eben so ein klares Klumpenrisiko ist, was die Deutschen eingehen. Nämlich, wenn ein gewisses Vermögen erreicht wird, wird gerne eine selbstgenutzte Immobilie gekauft. Diese wird dann erstmal abgezahlt und bevor ich dann anfange, tatsächlich noch weitere Vermögenskomponenten zu akquirieren, findet dann eher im Bereich der höheren Einkommens- der Vermögensverteilung statt. Und wenn jetzt aber eben in der Breite der Bevölkerung relativ viele, zumindest in irgendeiner Form, eine Immobilie haben, sei es auch nur ein Baugrundstück oder ein Stück Wald oder eben auch eine vermietete Immobilie, die alle profitieren von diesen gestiegenen Vermögenspreisen relativ stärker als die anderen Ränder der Verteilung. Und das hat eben dazu beigetragen, dass insgesamt die Verteilung ein bisschen komprimiert wurde. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass durch die EZB-Zinspolitik, diese Niedrigzinspolitik, der Erwerb oder auch das Zurückzahlen von Hypotheken und allgemein von Krediten einfacher geworden ist. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass am unteren Rand der Verteilung die Menschen, die verschuldet waren, ihre Verschuldung deutlich reduzieren konnten oder sogar vollständig zurückbezahlen konnten. Und wir auch über der langen Frist, also nehmen wir zum Beispiel Zahlen auch von Kreditreform oder auch von einem Statistischen Bundesamt zur Verschuldung der Bevölkerung. Das ist auch etwas, was in der Bevölkerung gar nicht so bekannt ist. Die Verschuldung hat in Deutschland klar abgenommen die letzten 20 Jahre. Trägt auch dann mit dazu bei, oder wirkt sich eben auf die Vermögensverteilung aus.
Welche Rolle spielen denn bei Vermögensbildung oder Vermögensveränderung Erbschaften? Das ist ja auch was politisch immer so intensiv und auch erbittert diskutiert wird, dass man den nutzlosen Erben ihr anstrengungsloses Einkommen wegnehmen müsste.
Also erstmal ist natürlich jede Erbschaft und Schenkung leistungslos bezogenes Vermögen, weil das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist, dass ich das richtige Los in der Geburtslotterie erhalten habe und ansonsten habe ich keinerlei eigenen Beitrag geleistet. Daher stehe ich einer Erbschafts- und Schenkungssteuer ausgesprochen kritisch gegenüber und der Hintergrund auch, warum ich da besonders kritisch bin, ist natürlich auch, dass Wenn man sich den Anteil der Erbschaften und Schenkungen am jetzigen Vermögen ansieht, da gibt es unterschiedliche Bewertungsmethoden, aber je nach Methode kann man da sagen, haben diese Erbschaften und Schenkungen einen Anteil zwischen 30-50% am derzeitigen Vermögen der Menschen in Deutschland. Also Erbschaften und Schenkungen spielen eine dominante Rolle, wenn es um den Vermögensaufbau geht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass natürlich die soziale Herkunft eine ganz besondere Rolle spielt. Natürlich, wie es bei den PISA-Ergebnissen ja auch schon bekannt ist, Bildungserfolg hängt vor allem vom elterlichen Haus Herkunft halt ab. Und das ist bei der Vermögenssituation ganz genauso, weil eben über intergenerationale Transfers in Form von Erbschaft und Schenkung natürlich auch die Vermögens- und die soziale Position dann auf die Kindergeneration übertragen.
Also Sie würden sagen, es wäre richtig, eine Erbschaft- und Schenkungssteuer wieder einzuführen?
Die haben wir ja sowieso, das, was Sie meinen, ist ja die Vermögenssteuer, also die Erbschafts- und Schenkungssteuer haben
wir. Ja, die hat aber enorm hohe Grenzwerte, also die trifft ja nur ganz selten zu.
Da kommen wir auch zu dem Problem, dass wir über das wahre Ausmaß von Erbschaften und Schenkungen in Deutschland herzlich wenig wissen. Also wir zum Beispiel im Haus haben mal vor einigen Jahren eine Studie herausgegeben, wo wir postuliert haben, wir schätzen mal, dass das gesamte Erbschafts- und Schenkungsvolumen pro Jahr etwa 400 Milliarden Euro ausmacht. Aber das Problem an dieser Zahl ist, kein Mensch weiß sie genau. Sondern es ist eine ganz grobe Schätzung nur, weil in der Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistik tatsächlich nur diejenigen Fälle verzeichnet sind, die steuerpflichtig sind. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass selbst Milliardenvermögen bei Betrieben steuerfrei übertragen werden können. Und diese tauchen dann am Ende sogar man in Einzelfällen überhaupt nicht mehr in der Erbschafts- und Schenkungssteuer auf. Und auch die regulären Freibeträge in der Erbschafts- und Schenkungssteuer sind so hoch, dass eben das Gros und die Masse der Erbschaften und Schenkungen nicht verzeichnet werden. Also wir wissen leider darüber nichts gesichert.
Würden Sie auf der anderen Seite vorschlagen oder das gut finden, wenn jeder so eine Art Grunderbe bekommen würde, also jeder eine Grundausstattung für sein Leben bekäme?
Das ist ja ein Vorschlag unseres Hauses, die Einführung eines Grunderbes, weil eben die üblichen Vorschläge zur Veränderung oder Bekämpfung von Vermögensungleichheit gehen üblicherweise in Richtung Einführung einer Vermögensteuer. Davon halte ich persönlich herzlich wenig. Und daher ist es so, dass wir eben tatsächlich als unserem Haus eben vorgeschlagen haben, mal die Thematik der hohen Vermögensungleichheit anders mal zu thematisieren und zu begegnen. Und unser Vorschlag ist eben tatsächlich diese Einführung eines Grunderbes, was nichts anderes bedeutet, dass mit jeder neuen Generation, die zum Beispiel 18 oder 20 Jahre alt werden, soll ein Betrag von X, wir haben damals vorgeschlagen etwa 20.000 Euro, einmalig unter bestimmten Bedingungen eben übertragen werden auf oder übergeben werden an diese neue Erwachsenengeneration. Zweckgebunden in der Hinsicht, dass das eben für Immobilienerwerb oder für ein Studium oder auch für eine selbstständige Tätigkeit eingesetzt werden soll. Und eben Simulationen unseres Kollegen hier im Haus zeigen halt, dass dieses Grunderbe in der Langfrist tatsächlich die Vermögensungleichheit signifikant absenken könnte.
Sagen Sie noch ganz kurz, warum sind Sie gegen eine Vermögenssteuer?
Weil die üblichen Steuersätze, die diskutiert werden, von Grünen, SPD und Linken vor allen Dingen, die gehen etwa davon aus, dass man einen Freibetrag von ungefähr 1 Million Euro hat, vielleicht auch mal 2 Millionen und einen Steuersatz von 1% in der Regel. Das ändert an der Vermögensungleichheit nichts. Das ist das Kernproblem, weil man muss sich ungefähr vorstellen, wenn ich 1 Million Euro habe und diese im MSCI-Index investiere, es sind 1600 Unternehmen, die dahinter stehen, also da bin ich ja frei, könnte mir diese Million dort anlegen. Und wenn man das eben mal sich ansieht, wie die Wertentwicklung in den letzten 20 Jahren war, liegt die bei 6%. Das heißt, wenn ich eine Vermögenssteuer von 1% habe, aber gleichzeitig ist mein Return aus meiner Million 6%, dann schöpfe ich mit der Vermögenssteuer nur die Sahne ab. Nämlich von dem zusätzlichen Ertrag nur den obersten Teil davon. Aber die dahinterliegenden Vermögen oder der dahinterliegende Vermögensstock, diese 1 Million, wird überhaupt nicht angefasst. Das heißt also, ich reduziere damit nur den Zuwachs, aber habe keinerlei Auswirkungen auf die Vermögensungleichheit. Das heißt also, wenn man eine Vermögenssteuer mit dem Ziel einführen wollte, die Vermögensungleichheit zu reduzieren, müsste der Steuersatz bei 6, 7 oder mehr % sein. Das ist politisch derzeit überhaupt nicht realistisch, dass in also jemals in den nächsten 20 Jahren
kommt. Es gibt aber auch regional ganz starke Disparitäten. Also es gibt sehr unterschiedliche Regionen. Wie erklärt sich das?
Naja, vor allen Dingen der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist hier relevant, weil natürlich da immer noch historische Entwicklungen mit hineinspielen, weil in der DDR schlicht und einfach Vermögensaufbau ja nicht politisch gewünscht und erst recht nicht gefördert wurde. Und das hat eben zum Beispiel die zur Konsequenz, dass die Eigentümerquote in Ostdeutschland oder in der DDR zur Wiedervereinigung um die 15-20% unterhalb dessen in Westdeutschland war. Das ist heute immer noch deutlich niedriger. Und gleichzeitig ist halt auch die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland immer noch und die demografische Lage immer noch eine deutlich andere. Wir haben in Ostdeutschland viele Regionen, wo weiterhin die Bevölkerung zurückgeht. Aber die Bevölkerungsentwicklung ist ganz maßgeblich für den Immobilienpreis. Und daher sehen wir in Ostdeutschland verbreitet eben deutlich niedrigere Immobilienpreise als in Westdeutschland. Und die Kombination aus niedriger Anteil von Eigentümerbesitzern und gleichzeitig eher durchschnittliche Immobilienpreise wirkt eben dazu so aus, dass die Vermögen in Ostdeutschland deutlich niedriger sind als in Westdeutschland. Und das hat eben auch international sogar dann noch Konsequenzen, weil die Folgegenerationen werden auch noch weiterhin deutlich niedriger Vermögen dann beziehen als in Westdeutschland.
Und kann man dagegen was machen oder muss man das hinnehmen und warten, bis sich das in 2, 3, 5 Generationen rauswächst?
Nein, natürlich kann man da was dagegen machen. Ist auch so, dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung auch schon mehrfach bei uns angefragt hat, welche Maßnahmen wir da vorschlagen. Und das ist aber so, dass es eben keine Thematik von Ost oder West ist, sondern es ist eine Thematik Arm gegen Reich. Das heißt also, wir brauchen Instrumente, wie wir Vermögensbildung bei den Ärmeren in der Bevölkerung verbessern können. Dazu kann ein Grunderbe beitragen. Dazu kann zum Beispiel auch die derzeitige Wohnungsbauprämie beitragen. Das ist von der Ausrichtung ein gutes Instrument, weil es die Sparneigung von ärmeren Haushalten eben fördert. Aber die Sparbeträge, die dort gefordert werden, sind so gering, dass sie im Grunde keine nennenswerte Auswirkungen auf die Vermögensungleichheit haben. Also wenn, dann müsste man so etwas wie die Wohnungsbauprämie aufbohren. Und auch am besten auf die private Altersvorsorge und ausweiten, damit dann das zu signifikanten Effekten überhaupt führen kann.
Wir haben ja am Anfang schon mal die Frage gestellt, warum ist Ungleichheit eigentlich so schlimm? Und da hatten Sie geantwortet, so schlimm ist sie nicht, wenn eben niedrigere Einkommen, niedrigere Vermögenshaushalte, denen es nicht so gut geht, eben die Chance haben aufzuschließen. Wir haben jetzt über viele Konditionen gesprochen, die das verhindern, dass man aufschließen kann oder dass man sozial aufsteigen kann oder dass man Vermögen bilden kann. Ist Ungleichheit selbst auch eine Ursache für mangelnde Gerechtigkeit bei Bildung, bei sozialem Aufstieg?
Nein, nicht Ursache, aber sie ist zumindest ein nennenswertes Problem. Vor allem auch dann, weil, oder in dem Moment, wenn sehr hohe Vermögen vorhanden sind, muss man sich ja vergegenwärtigen, dass das mit Machtfunktion ja verbunden ist. Also zum Beispiel ist es ja so, dass mit einem sehr hohen Vermögen, das sind ja häufig im Betriebsvermögen, sind ja Arbeitsplätze verbunden. Das heißt also in der Hinsicht, wenn ich in einer ländlichen Region zum Beispiel eigentlich der einzige Millionär bin mit einem Betrieb vor Ort, werden die lokalen Politiker in jedem Falle immer in Erwägung ziehen, dass es ja diese sehr reiche Person gibt, die eben die Arbeitsplätze vor Ort verantwortet und werden.
Ja, aber das tun doch dann die Beschäftigten auch. Also ich meine, das ist doch nicht an sich schlecht, wenn es ein Familienunternehmen in der Region gibt, das für Arbeitsplätze und für wirtschaftliche Stabilität sorgt. Wo ist das Problem?
Das ist erstmal kein Problem, aber wenn nicht nur die Arbeitsplätze im Vordergrund stehen, sondern dass diese reiche Person durchaus auch noch andere Interessen damit verbindet, kann es zu einem Problem werden. Also nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Wir sehen es jetzt bei Elon Musk, der ist da wirklich ein besonderes Extrembeispiel. Aber dort ist dann die wirtschaftliche Macht so groß, dass ich mir dann sogar ein eigenes Medienunternehmen kaufen kann. Und wir sehen es ja bei X, dass damit dann bewusst offen Politik betrieben wird. In dem Maße kann das sicherlich nicht jeder einzelne Millionär bei uns in Deutschland. Aber die Tendenz, dass es dann mit einem gewissen Vermögen auch möglich ist, öffentliche Meinung zu beeinflussen. Je höher mein Vermögen ist, desto eher habe ich dann diese Möglichkeit.
Und Was bedeutet Ungleichheit für die Chance, dann am Ende doch selber aufzusteigen oder meines eigenen Glückes Schmied zu sein oder, wie viele ja auch sagen, am Steuerrad meines eigenen Lebens zu sitzen?
Das ist sozusagen die zentrale politische Frage, wie viel Ungleichheit will ich haben in einem Land? Die eine Extremvariante wäre der echte Kommunismus, wo alle die gleichen Einkommen und die gleichen Vermögen haben. Dann würde tatsächlich auch das Anreizinstrument eines gewissen Maßes von Ungleichheit zur Motivierung, dass ich eben zusätzliche Leistungen erbringe, würde verloren gehen. Aber andererseits, wenn das Ausmaß von Einkommens- oder auch Vermögensungleichheit ein bestimmtes Niveau überschreitet, gibt es zumindest Studien, die darauf hinweisen, dass das eben auch negative Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt haben kann und eben auch für die individuelle Motivierung. Weil wenn das Ausmaß von Ungleichheit zu groß ist, kann das auch eben zu Fatalismus führen, dass ich eben gar nicht mehr denke, dass ich überhaupt noch mit eigener Kraft aus meiner Lage herauskomme.
Herr Grabka, danke schön. Danke für diese Erklärung, auch eben dafür, dass Ungleichheit eben auch ein Problem an sich und in sich sein kann. Vielen, vielen Dank.
Ich danke.
Und Ihnen und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin viele herzliche Grüße. Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.